Die Frage ist, wie gelingt denn patientenzentrierte Versorgung?
Willkommen zum Podcast der Christoph-Lofert-Stiftung. Heute sprechen wir mit Professor Matthias Rose, Direktor der Medizinischen Klinik mit Schwerpunkt Psychosomatik an der Charité Universitätsmedizin Berlin. Professor Rose hat mit seinem Team den Lofert-Preis 2023 gewonnen. Und zwar für das Projekt Charité Prom Rollout – Integration der Patientinnenperspektive in die Routineversorgung.
Das ist die Transformation.
Mein Name ist Thomas Lehnert, ich bin die wissenschaftliche Seite bei uns in der Stiftung und freue mich, dass Sie sich heute Zeit nehmen für ein kleines Interview mit uns.
Sehr gerne.
Beginnen möchte ich mit einer sehr allgemeinen Frage, vielleicht für diejenigen, die mit der Thematik bisher nicht so in Berührung gekommen sind. Wofür steht PRO oder auch PROM und was versteht man darunter?
Ja, sagen wir, das Akronym steht für Patient Reported Outcomes. Das ist ein eingebürgerter Begriff, der von der FDA, von der Drug Administration, ursprünglich mal definiert wurde, um eben zu betonen, dass man den Erfolg medizinischer Interventionen eben aus der Patientenperspektive sehen muss, nämlich anhand der patientenberichteten Gesundheitsmerkmale nach einer bestimmten Therapie. In gewisser Weise ist der auch unglücklich, weil man manchmal denkt, man misst quasi Gesundheit nur als Outcome, also Patient-Reported Outcomes. Tatsächlich ist es so, dass die Frage fast einfacher zu beantworten wäre, nämlich dass wir mit PROS das machen, was wir seit Jahrtausenden machen, nämlich wir fragen jeden Patienten oder Patientin, wenn die bei uns in die Tür kommt, wie geht es Ihnen? Und dieses, wie geht es Ihnen, packen wir in eine Zahl. Und das ist dann ein Fragebogen, den man mehr oder minder gut machen kann, aber das ist es eigentlich.
Aus Laiensicht kann es ja schon ein bisschen verwundern, sage ich mal, dass die Aussagen derjenigen, um die es ja eigentlich geht, nämlich die Patienten und Patientinnen, dass die bisher nicht so systematisch erfasst wurden.
Tatsächlich, Sie werden wahrscheinlich keine Uniklinik oder auch keinen Versorger finden, wo nicht draufsteht, wir machen eine patientenzentrierte Versorgung oder der Patient steht im Mittelpunkt des Ganzen. Das können Sie auch in verschiedenen Kulturkreisen finden, egal ob das die US-amerikanischen sind oder die südamerikanischen, steht überall drauf. Und tatsächlich wundert es, dass wir als Ärzteschaft plötzlich sagen, Mensch, für wen machen wir das denn eigentlich? Und wir machen es für den Patienten. Das kann man historisch ganz gut erklären, weil die Charité ist ja mittlerweile über 300 Jahre alt. Als wir begonnen haben, da war das eher ein Zeitalter der philosophischen Medizin. Das heißt also, Herr Reil war so der erste Dekan. Dann kam Hufeland, also die Area, wo man quasi eigentlich den Menschen als Ganzes, also Zeitalter von Goethe, als Ganzes betrachtet hat. Und dann gab es einen Shift in der Medizin, durchaus mit Virchow verbunden, also ein Generationswechsel, wo er gesagt hat, nee, jetzt müssen wir uns nicht auf die Person oder auf das Ganze, sondern wir müssen uns auf die Zelle konzentrieren. Und das war eigentlich ein großer Durchbruch. Damals bei der Gründung der Charité haben wir 40 Jahre gelebt, jetzt leben wir 80. Das heißt, also die Konzentration auf die Zelle, aufs Organ, ist eigentlich eine Erfolgsstory fürs Überleben. Ja, Virchow sagt damals, als er als Rektor dann zurückblickt, das war der Übergang vom philosophischen zum naturwissenschaftlichen Zeitalter. Und die Aufgabe von Hufeland war damals, wir müssen Leben verlängern. Jetzt ist die Aufgabe aber eine andere. Jetzt ist die Aufgabe eigentlich, Leid zu vermindern. Und deshalb, sagen wir mal, erinnern wir uns wieder, dass das ja eigentlich um den Patienten ging und nicht ums Organ, was wir natürlich ordentlich behandeln wollen, aber dass das Organ eben in einer Person ist. Und jetzt stellen wir uns die Frage eben wissenschaftlichen Methoden, wie können wir denn dieses Leid messen, um dann eben das Leid zu vermindern.
Wie läuft das praktisch ab, sage ich mal, also aus Sicht vielleicht eines Patienten, vielleicht auch an Ihrer Klinik, wie wird die Patientenperspektive mit Hilfe der Patient Reported Outcomes oder Measures dann eben erfasst?
Ja, relativ gut integriert in den Alltag. Das heißt, wenn Sie bei uns in eine der Kliniken kommen, bekommen Sie am Anfang ein kleines Tablet in die Hand und in diesem Tablet beantworten Sie einige Fragen zu Ihrem Gesundheitszustand. Das hängt dann ein bisschen ab, also Fragen, die uns alle betreffen. Also es gibt so 8 Dimensionen der Gesundheit, auf die man sich auch relativ gut geeinigt hat. Also wie geht es Ihnen psychisch, wie geht es Ihnen körperlich, wie geht es Ihnen sozial? Das gilt für alle Erkrankungen. Und dann gibt es immer meist was Spezielles, weil Sie ja meist mit einer bestimmten Beschwerdegruppe kommen. Also das heißt, wenn Sie einen Prostatatumor haben, dann wird es vielleicht noch um andere Fragen gehen. Also wie ist Ihr Urinfluss sozusagen, Ihre sexuelle Funktionsfähigkeit? Das wird am Anfang gemessen mit Fragebögen. Und dann wird ja bestimmte Therapien durchgeführt und dann schaut man, ob dieser Therapieerfolg eben ihre Beschwerden gelindert hat oder eben ihre, oder hoffentlich beides, ihre Lebensqualität verbessert.
Mhm. Können Sie vielleicht das vielleicht noch ein bisschen genauer auf das Messinstrument, was Sie da benutzen oder den Fragebogen letztlich, können Sie uns den vielleicht kurz nochmal erläutern?
Ja, sehr gerne. Also dies ist ja letztlich auch ein, wie viele Dinge, die wir in der Medizin machen, eine längere, sagen wir mal, erste Entwicklungsgeschichte, wie man dann dieses vielleicht ein bisschen, wie geht es Ihnen, muss man jetzt natürlich in gewisser Weise ordentlich machen. Und dann wird es ein bisschen wissenschaftlicher, da erspare ich Ihnen die Details. Aber die großen Linien sind eigentlich, wenn man einen Fragebogen macht, muss der ja hinreichend gültig und valide sein. Wenn Sie Temperatur messen zum Beispiel, dann möchten Sie auch die Temperatur relativ genau messen. Natürlich können Sie Ihrer Tochter auch oder Ihrem Sohn quasi die Hand auf die Stirn legen und sagen, ist der warm oder nicht? Das reicht in vielen Fällen. Ja, aber ich denke, Mensch, du hast Fieber oder nicht. In der Medizin würden wir das meist nicht so machen, sondern wir würden sagen, wir möchten eigentlich genau die Zahl haben und dann kann man verschiedene Instrumente benutzen. Also meine Mutter hätte, die ist Krankenschwester gewesen, ja, die hätte so ein Quecksilberthermometer genommen. Wenn Sie einen Ebola-Patienten haben, dann möchten wir es vielleicht lieber mit dem Infrarot machen. Das heißt, warum höre ich hier aus? Wenn wir es jetzt in der Psychometrie machen, müssen wir ein ähnliches Instrumentarium haben. Das heißt, wir möchten erstmal sicherstellen, dass Depressivität oder körperliche Funktionsfähigkeit für mich wie für Sie das gleiche Ding ist. Ja, dass das nicht völlig wild anders ist, sondern es muss irgendwie vergleichbar sein. Das ist die Idee von Skalierung. Und wir möchten gerne eine Messung haben, die instrumentenunabhängig ist, weil wir möchten uns ja nicht festlegen auf etwas, wo man sagt, das ist immer der gleiche Hersteller. Das heißt, wir reden über Standardisierung und Harmonisierung. Und das hat die Charité, glaube ich, ganz gut gemacht, viele andere auch. Aber wir sind da, glaube ich, in Deutschland, haben wir ein bisschen die Nase vorn, dass wir gesagt haben, wir haben eine instrumentenunabhängige Messung auf 8 Dimensionen. Und das nutzen wir quasi die Vorerfahrung oder die Vorforschungserfahrung von einer Initiative aus den USA. 2004 ist die gegründet worden, nennt sich Patient Reported Outcome Measurement Information System. Wie alles, was die Amerikaner machen, die machen es dann entschlossen und sagen, gut, die 200 Millionen, die haben wir noch für einen Fragebogen. Aber das benutzen wir. Also das heißt, und das ist die Idee, dass wir deutschlandweit dieses ausrollen. Dass wir alle sagen, das sind eigentlich die Dimensionen von Gesundheit. Das kann dann zum Beispiel auch in die EPA rein. Ja,
so. Ja, das hat natürlich den Vorteil und Charme, dass sich die Ergebnisse dann klinikübergreifend und indikationsübergreifend vergleichen lassen. Zugleich kann man sich fragen, aber Sie hatten es auch angedeutet, dass vielleicht es krankheitsspezifische Aspekte gibt, die sich damit vielleicht dann nicht so gut oder im Detail abbilden lassen und werden, das ist dann sicher vielleicht eine Frage für die einzelnen Kliniken, aber in Ihrer Klinik, Sie benutzen auch dann darüber hinaus krankheitsspezifische Instrumente noch.
Genau. Also das ist letztlich nichts anderes. Also wir versuchen es immer so, also ich bin ja primär Internist, eigentlich ist das nichts anderes wie ein Laborwert. Ja, das heißt, Sie haben einen Laborwert, da würden Sie jetzt auch einen HB-Wert nehmen, also einen Blutfarbstoffwert oder bestimmte Elektrolyte, Natrium, Kreatinin. Diese Laborwerte, die würden Sie auch einzeln messen, also als Modul. Und wenn ich jetzt Ihre Niereninsuffizienz zum Beispiel bestimme, also die Klassifikation von Niereninsuffizienz, dann würde ich auch zum Beispiel einen Kreatininwert nehmen oder eben den Albuminausscheidung und diese Dinge dann zusammenführen, um ein Gesamtmaß zu haben für Ihre Niereninsuffizienz. Ja, das ist also in der Medizin gar nicht unüblich, dass ich verschiedene einzelne Module zusammenführe, um dann zu sagen, das ist jetzt für die Erkrankung. Sie merken, wir unterscheiden jetzt gerade die Erkrankungsperspektive. Die gilt natürlich immer noch. Ich muss immer noch den Brustkrebs behandeln und ich muss immer noch die koronare Herzkrankheit behandeln, aber ich möchte eben nicht nur die Erkrankung behandeln, ich möchte auch die Person behandeln. Und für die Person ist das egal, ob ihre Müdigkeit von dem Tumor ist, ob die Müdigkeit durch die Depression entsteht oder durch eine Niereninsuffizienz. Das heißt, Müdigkeit messen Sie gleich aus der Patientenperspektive, weil Müdigkeit ist aus der Person. Die Interpretation der Müdigkeit, ob die im Zusammenhang mit ihrer Herzinsuffizienz besteht, dann ist die Müdigkeit, hängt im Zusammenhang mit Ödemen, das wäre krankheitsspezifisch, oder Atemnot. Und mal hängt die Müdigkeit zusammen mit ihren Tumoren. Ja, das heißt, die Idee ist relativ simpel. PROs ist genauso wie ein Laborwert und deshalb ist es modular aufgebaut.
Absolut. Kommen wir vielleicht zum nächsten praktischen Punkt. Wenn die Daten dann erhoben sind, vielleicht auch wieder bei Ihrer Klinik oder auch generell. Mhm. Wie fließen die dann in die klinische Versorgung weiter ein? Also wie können wir uns das praktisch vorstellen?
Ich glaube, wir haben so vier verschiedene Nutzungsgruppen, ja, ein bisschen vereinfacht. Wir haben einerseits dieses, es muss unmittelbar für die Behandlung nützlich sein. Also der Arzt, wie auch der Patient, muss den Eindruck haben, es macht Sinn, wenn Sie zum Beispiel eine Covid-Erkrankung haben, dann möchte ich gerne die Atemnot messen. In der Klinik, aber vielleicht auch zu Hause, wenn Sie entlassen sind. Das ist eine unmittelbare, interessante Information. Das könnte ich jetzt, wenn Sie die Hüfte eingebaut haben, dann möchten Sie wissen, wann kann der wieder laufen, ist eine Wundinfektion eingetreten und so weiter. Unmittelbar sinnvolle Informationen, die ich auch, das ist sehr wichtig für Ambulantisierung der Medizin. Wir möchten die Zeiten in der Krankenhaus so kurz wie möglich halten. Das muss also ambulantisiert werden. Ganz einfach, das heißt, der Arzt und der Patient erkennt den Nutzen dieser PROs. Der Patient möchte vielleicht selber sehen, wie es ihm im Vergleich zu anderen mit einer Hüft-OP geht. Ja, das ist eigentlich eine Art von Patient Engagement. Ja, ich möchte vielleicht sehen, was machen die anderen. Zu der Frage, die Sie gestellt haben, kann ich diese Daten jetzt zusätzlich auch noch sekundär nutzen? Die Daten, die liegen ja jetzt in der Praxis wie Labordaten, wie andere Daten. Und jetzt möchte ich wissen, ob zum Beispiel die Patienten mit der einen Chemotherapie oder der anderen, ob die eine höhere Lebensqualität haben. Sie leben vielleicht gleich lange, aber es kann natürlich auch entscheidend sein, wie es mir geht. Und da brauche ich aggregierte Datennutzung. Und dann ist das vierte Quadrant, wenn man so will, ist dann auch eine ökonomische Steuerung oder eine Qualitätssicherung. Bin nicht dafür, dass wir das mit direkten Vergütungsmodellen koppeln. Das ist methodisch sehr schwierig, aber ich kann zumindest verstehen, warum die eine vielleicht andere Outcomes hat als die andere.
Ja, weil es ja schon, sag ich mal, erstmal ein Mehraufwand im ersten, jetzt für die Patienten, die müssen ja so ein bisschen Zeit investieren, um das auszufüllen und auch die Versorger, wenn sie das jetzt direkt in der Behandlung eins zu eins so nutzen, die Informationen, dann macht das ja erstmal einen gewissen Mehraufwand und dem sollte ja natürlich auch ein Nutzen irgendwie entgegenstehen. Und ich glaube, es ist in vielen Fällen wahrscheinlich, das haben Sie, glaube ich, so angedeutet, besteht das Potenzial, dass zum Beispiel auch überflüssige Behandlung, also so eine Art Überversorgung auch sich vermeiden lässt, einfach auch sagen wir mal, unnötige Dinge, die Patienten nicht wertschätzen, die Medizin aber einfach macht, weil es möglich ist. Aber es gibt vielleicht auch Beispiele, hatte ich so mir im Vorhinein überlegt, wo das Ganze, sagen wir mal, zu einem Mehraufwand führt, was ja dann einen höheren, sagen wir mal, Ressourcenbedarf impliziert. Haben Sie da gibt es da Evidenz, wie das so insgesamt ist, wenn man die Patient-Reported Outcomes nutzt, ob das zu vielleicht auch so gesundheitsökonomisch zu kosteneffektiveren Ergebnissen führt?
Also erstmal muss man sagen, der Aufwand ist vergleichsweise, wenn Sie sich vorstellen, Sie bauen eine Infrastruktur für ein Labor auf. Ja, also mit den Röhrchen, mit den Ausdrucken, mit der Standardisierung, mit den Transportwegen, mit den Analysen. Ist natürlich minimal. Sie machen Ihr Handy auf, klicken halt raus, sind Sie müde, haben Sie Bauchschmerzen, sozusagen haben Sie vielleicht Probleme beim Wasserlassen oder haben Sie sexuelle Dysfunktion nach einer OP. Also wenn Sie das vergleichen, ja, Sie merken schon, da scheint in der jetzigen Zeit das sehr simpel. Wir haben in der Charité angefangen 1995, da war diese mobilen Erfassung von PROs schon noch so ein bisschen ungewöhnlicher. Mhm. Ja, da war ich dann auch eher überrascht, dass selbst Menschen über 80 damals mit so kleinen PDAs, hießen die damals, Personal Digital Assistants, erstaunlicherweise sehr gut zurechtkamen. Ja, das war natürlich forschungsgetrieben. Wir waren in Deutschland tatsächlich die Ersten, die sowas so gemacht haben, dann natürlich kleinskaliert. Ja. Also das heißt, der Aufwand ist minimal. Da haben wir das auch mal ausgerechnet, wie ist es mit Papier und Digital. Man kommt natürlich dann immer beeindruckende Ersparnisse raus. Also es ist dann ein Drittel von dem Aufwand. Also das heißt, die Kosten sind wirklich ganz kleine. Gut, wo ist der mögliche Nutzen? Ich gebe Ihnen mal drei Beispiele. Also das eine, vielleicht im Moment am prominentesten Beispiel, ist eine Studie von Ethan Bash aus dem Sloan Kettering, das ist so das führende Krebsinstitut in den USA oder eines der führenden. Das hat relativ viel aufmerksam gemacht, weil die mit einer Monitorisierung, wie ich es jetzt beschrieben habe, also sie haben metastasierte Tumorsituationen, verschiedene Tumoren, und haben damit eine Erkrankung, die potenziell ihr Leben auch einschränken wird, die Lebenserwartung. Und die konnten nachweisen, dass allein mit der Erfassung dieser Patient-Reported Outcomes ich sage gar nicht mal Outcomes, sondern Erfassung des Gesundheitsstatus über diese PROs, also über Fragebögen, konnte ich natürlich die Therapie viel besser steuern. Das heißt, der Patient ist ja nicht 5 Jahre in der Klinik. Das heißt, ich sehe ihn ja nicht andauernd. Aber zu Hause wird er quasi regelmäßig befragt und damit kann ich halt die Notaufnahmeeinweisung reduzieren in dieser Studie. Das heißt also, auch eines der großen Probleme von in Deutschland überall. Und ich konnte vor allem die Lebenserwartung, ja, um 6%, also nach 5 Jahren sind 6% weniger gestorben. Wenn Sie das versuchen zu erreichen mit einem Chemotherapeutikum, dann sind Sie extrem effizient. Ja, also 6% Mortalitätsvorteil nach 5 Jahren allein durch Dysmonitorisierung. Gut, da muss ich jetzt Ihnen nicht sagen, dass es vielleicht eine interessante Variante ist. Das zweite ist das Screening. Ja, deshalb ist dieser Outcome-Bericht so ein bisschen missverständlich. Wenn Sie jetzt in die Klinik kommen und wir haben ungefähr eine Prävalenz von, also die Wahrscheinlichkeit, dass jemand eine depressive oder eine psychische Erkrankung hat, wenn er jetzt durch die Tür kommt, ist ungefähr bei 10%. Ja, davon werden ungefähr die Hälfte nur erkannt. Wir wissen aber, dass depressive psychische Erkrankungen auch bedeutsam sind, zum Beispiel für Sterblichkeit bei Corona-Herzkrankheit, bei Herzinsuffizienz. Das heißt, ungefähr die Hälfte der Patienten mit psychischen Erkrankungen werden nicht erkannt. Diese Erfassung, systematische Erfassung von psychischer Gesundheit hilft natürlich auch, das Screening zu verbessern. Ja, da muss natürlich auch eine Handlung folgen. Da haben wir einen unmittelbaren Effekt. Und das Dritte, was ich besonders interessant finde, oder sagen wir mal nicht, klinisch finde ich es nicht interessant, einfach der Notwendigkeit folgend ist, wenn wir halt weiter die Liegezeiten verkürzen müssen, aus den uns allen bekannten Gründen, dann führt es ja noch zu einer, zu zwei schwerwiegenden Veränderungen, nämlich eine, dass die Befriedigung des Personals, nämlich in der Bindung, den Patienten zu haben, kleiner wird und dadurch verlieren wir Personal, was ja eines der größten Herausforderungen im Medizinsystem ist. Das heißt, ich sehe eigentlich nur eine Zukunft vor Augen, dass wir bestimmte Behandlungen, die natürlich in der Klinik erfolgen müssen, aber nachverfolgt werden müssen, um solche mit digitalen Methoden so machen können, dass ich immer noch den Eindruck habe, ich verfolge den Patienten weiter und der Patient den Eindruck hat, dass er auch noch in meiner, wenn man so will, Obhut ist. Mhm. Ja, und wenn Sie jetzt eine bariatrische OP, also eine Magenverkleinerungs-OP, haben, dann reden wir hier von sehr kurzen Liegezeiten, aber die Verfolgung und bei ganz kleinen Anteil von Patienten kommt es zu Komplikationen. Das heißt, die Visite, die sie machen, ja, die erfolgt bei vielen und sagt, guten Tag, Herr Meier, wie geht's Ihnen denn? Der sagt, es ist prima gelaufen, Herr Doktor, alles gut. Ja, aber vielleicht bei, ich kenne die Komplikationsraten nicht, einen kleinen Anteil. Sagen wir mal 10%, sagt er, oh, da suppt's ein bisschen raus. Ja, oder ich mache mir Sorgen, oder ich habe nun, die wollen sie erkennen. Wenn das digital erfolgt, haben die Patienten immer noch den Eindruck, ne, der Herr Doktor ist ja da bei mir, ich tippe das ein, sage das zurück. Und umgekehrt monitorisieren wir das natürlich auch. Und wir sehen dann eben bei den 5 oder 2%, wo eine Komplikation aufwirkt, da kümmert sich dann die Schwester drum, die ruft dann eben dann Meier an und sagt, was ist denn los? Und dann sagt er, ach, ich habe mich vertippt, ja, ist nicht so schlimm. Oder sagt, ja, ist wirklich so. Das heißt, warum ich das sage, das ist ja ohne Qualitätsverlust steuern wir die Ressourcen an die Stellen, wie sie sind. Und was ich bin ja auch Psychotherapeut, eben mindestens so wichtig finde, ist, dass in unserer Klinik hat halt Psychologin während Covid-Krisen auf allen Intensivstationen, sagen wir mal, implementiert oder mitarbeiten lassen. Das Behandlungsende für Intensivmediziner, um Ihnen ein Beispiel zu machen, ist immer, wenn der Patient verstirbt. Ja? Das heißt, sonst erleben die nie ein Behandlungsende. Sonst, wenn es gut läuft, werden die verlegt, ja, und werden dann irgendwann besser. Das erleben die Patienten, also die Mitarbeitenden aber nicht. Ja, das heißt, das halte ich auch für ganz wichtig zu sehen, auch wenn es, ja, natürlich individuelle Verläufe sind auch immer auch emotional bedeutsam, dass mal einer kommt und so und sagt, Mensch, Sie haben mir das Leben gerettet. Aber ich glaube auch, wenn wir ein Maß schaffen, um zu sehen, ach Mensch, in 2 oder 3 Jahren geht es meinen Patienten XY so oder so, dass das so große Bedeutung auch für die Befriedigung der Mitarbeitenden hat. Wir haben eine Liegezeit im Moment, glaube ich, in der Scheid hier von 4,5 Tagen. Das ist natürlich eine sehr kurze Bindung. Wenn es uns gelingen könnte, hier Patienten, also mittelfristig auch über diese ambulanten Phasen zu betreuen, wäre das, glaube ich, eine Benutzung.
Ich würde auch sagen, ich denke, vielen Dank für diese Beispiele. Das belegt eindeutig oder sehr deutlich, dass der kleine Mehraufwand, der da besteht, in jedem Fall kompensiert wird durch einerseits wahrscheinlich den zufriedeneren Patienten, die sich besser betreut fühlen und gehört, aber eben auch für das Gesundheitssystem insgesamt, also dass es Effizienzvorteile hat und auch ein hohes Potenzial, Ressourcen zu sparen.
Die Frage ist so, dass ich sage, ich benutze die PROs, um tradierte Ziele zu erreichen. Ja, ich habe Ihnen Ziele gesagt, Mortalität habe ich Ihnen gesagt, Kosteneffizienz, Personalallokation. Alles tradierte Ziele, wo ich die PROs auch benutzen kann. Das ist eigentlich nicht die Frage. Die Frage ist, die Sie mir zu am Anfang gestellt haben, wie gelingt denn patientenzentrierte Versorgung? Und dann muss ich das Ganze gar nicht mehr legitimieren, sondern umgekehrt, Sie müssen legitimieren oder die anderen müssen legitimieren, ob die ganzen anderen Aufwände überhaupt dem Ziel, dass es dem Patienten nützlich ist, dienen müssen. Das heißt, die Legitimationsfrage zeigt, wie wären wir noch in der erkrankungsorientierten oder System- oder Prozess- oder strukturorientierten Sicht sind, weil Ihnen gar nicht auffällt zu sagen, wir haben gar nicht das Maß, nach dem wir uns messen wollen, nämlich das PRO, also der Patient, der patientenberichtete Endpunkt ist der Endpunkt, wo sich alles andere legitimieren muss. Sie merken den Unterschied, das ist die Transformation.
Noch eine andere Frage zum Projekt. Wo sehen Sie bisher die größten Erfolge so für sich oder in Ihrem Projektteam des Projekts? Und wo liegen oder wo sehen Sie so die größten Herausforderungen?
Na, also ich glaube, die Erfolge sind vor allen Dingen in der Veränderung der Haltung. Das Projekt drückt aus, dass sich die Haltung verändert hat und unterstützt diesen Weg. Und ich glaube, das, was wir beschrieben haben, hoffe ich sehr, dass die Medizin, die sich ja ändern wird und ändern muss, dass sie sich in diese Richtung verändert, weil ich glaube, dass das einfach die Aufgabe ist. Das ist, glaube ich, diese Haltungsveränderung ist für mich das fast Wichtigste. Mhm. Und die größten Herausforderungen, ach ja, die sind, da möchte ich jetzt gar nicht so defätistisch immer sein, was in Deutschland immer ein bisschen das Problem ist, ist mit der Digitalisierung, da tun wir es natürlich immer ein bisschen schwer, nicht so sehr, weil wir es technisch nicht können, aber weil die Rahmenbedingungen, um was umzusetzen, halt mit vielen Regularien versehen sind. Also das, aber wir haben 18 Datenschutzbeauftragte in Deutschland, also zwei in Bayern, in jedem Bundesland einer Bundes. Das sind schon größere Hürden, die einfach die Prozesse sehr erschweren. Der richtige Nutzen entsteht ja, wenn wir es national machen. Ja, und wir haben ein europäisches Projekt, was damit verbunden wird. Das nennt sich Health Outcome Observatory, was vermutlich in Dänemark dann sitzen wird, wo wir eigentlich im European Health Data Space die Sachen zusammenführen wollen. Wenn wir jetzt ernsthaft ökonomisch darüber nachdenken wollen, ernsthaft transformativ, dann müssen wir über die European Health Data Space reden. Ja, wir haben über Standardisierung gesprochen. Und deshalb ist auch vielleicht, warum Ihr Preis auch für uns so wichtig ist, ist mit dieser Aufmerksamkeit, sagen wir mal, motivieren wir natürlich die handelnden Akteure. Das wäre der Wunsch, wenn Sie was wollen, ans BMG, dass Sie sagen, der Patient steht für uns im Mittelpunkt und das sollten wir auch messen. Dann sind wir schon durch. Alles andere würde automatisch passieren. Da sind jetzt wahrscheinlich, also die paar, die vielleicht bei Ihrem Podcast zuhören, da sind Entrepreneure dabei. Ja, wir haben große Firmen, die mit Venture Capital versuchen, das umzusetzen. Haben große Schwierigkeiten in Deutschland, das zu tun. Ja, wenn ich die portugiesischen Kollegen anschaue, sehr viel einfacher. Die UK-Kollegen, die Finnen, sehr viel einfacher. Die Dänen, diese werden ja immer als Beispiel angemacht. Und warum kriegen wir es nicht? Wir haben über Jahre den Broad Consent gemacht in der MRI. Das ist ein Werk geworden. Das sind 14 Seiten. Da tun wir uns mit dem föderalen System schwer.
Ja.
Ich bin trotzdem positiv gestimmt.
Ja, vielen Dank, das war ein sehr schönes Schlusswort. Und dann haben Sie nämlich meine Abschlussfrage, die da lauten würde, wenn Sie einen Wunsch an die Politik hätten, was wäre das? Ich glaube, Sie haben es beantwortet recht ausführlich. Ja. Die Überregulation, die wir ja in vielen Bereichen haben, vielleicht ein bisschen mehr so auf den Pragmatismus umzuschwenken. Ein Thema, wo es in Deutschland auch in anderen Bereichen ein wenig krankt. Ich bedanke mich vielmals für das interessante, spannende, ausführliche Interview.
Der Dank ist ganz auf meiner Seite. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und auch vielen Dank nochmal der Stiftung für den Preis, der uns sehr helfen wird, quasi die nächsten Schritte zu gehen. Also ich freue mich sehr und freue mich dann auch, Sie persönlich kennenzulernen in Hamburg. Tschüss.
Vielen Dank.
Das war der Podcast der Christoph-Lofert-Stiftung. Informationen zum Lofert-Preis finden Sie auf der Website christoph-lofert-stiftung.de. Wir freuen uns auf ein baldiges Wiederhören. Bis dahin, ciao.